Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag.
Wenn es so einfach wäre, dass die DDR ein Unrechtsstaat per se gewesen wäre, dann müssten auch die Zwangsadoptierten endlich ihre Adoptionsakten kriegen. Dann müssten die Zwangsausgesiedelten, Aktion Kornblume, Aktion Ungeziefer, schlimmes Unrecht aus der DDR, deren Verfahren werden nicht wieder aufgerollt, weil man sagt, es sei ja recht gesprochen worden. Weil wenn ich den Unrechtsstaatsbegriff von Fritz Bauer anwende, dann muss es heißen, dass das alles, das gesamte Rechtssystem der DDR per se als Unrecht zu klassifizieren ist. Und dann wären alle diese Benachteiligungen, die damit zusammenhängen, auch aufzuheben.
Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen. Eine seltsame Debatte findet seit dem Wochenende in Deutschland statt. Eine Debatte um die Frage, ob die vor 30 Jahren zu Ende gegangene DDR ein Unrechtsstaat war oder eben nicht. Manuela Schwesig, SPD-Regierungschefin in Schwerin, und Bodo Ramelow, ihr linken Kollege in Erfurt, bestreiten das. Schwesig sagt aber auch, die DDR war eine Diktatur, es fehlte alles, was eine Demokratie ausmacht: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, freie Wahlen, das Recht auf Opposition. Ramelow, jedenfalls war es kein Rechtsstaat. Michael Kretschmer, CDU Sachsen, die DDR war ein Unrechtsstaat. Da wird also nicht nur historisch argumentiert. Marianne Birtler war in der DDR Mitglied der Opposition, dann von September 2000 an 11 Jahre lang Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, hatte also so tiefe Einblicke ins System DDR wie nur wenige andere. Sie habe ich gefragt, warum diese Debatte ihrer Meinung nach 30 Jahre nach der Wiedervereinigung überhaupt wieder aufgekommen ist.
Also ich verstehe dieses Wiederaufleben der Debatte als einen, wenn auch untauglichen Versuch, das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen irgendwie aufzumöbeln. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Und ich finde die Debatte genauso schwierig wie vor 10 Jahren, als sie schon mal heftig geführt wurde. Ich erinnere mich, dass ich damals in der Zeit öffentlich mit Gesine Schwan darüber gestritten habe. Die Argumente haben sich auf beiden Seiten auch nicht sehr verändert.
Wie waren denn da die Positionen vor 10 Jahren?
Na, das Hauptargument derer, die gegen die Verwendung dieses Begriffs waren, war, dass damit das Selbstwertgefühl der Ostler irgendwie geschädigt werden könnte. Und ich fand das deswegen so problematisch, weil das eigentlich so eine nachgeholte Beschwörung der Einheit von Staat und Volk war, wie die SED das getan hat, weil das einzelne Leben oder die Bewertung des einzelnen Lebens steht und fällt nicht damit, wie ich das politische System bewerte, in dem jemand lebt.
Dazu passt, dass Manuela Schwesig auch jetzt wieder gesagt hat, man dürfe den Begriff Unrechtsstaat nicht benutzen, weil er von vielen Menschen, die in der DDR gelebt haben, als herabsetzend empfunden werde. Sie hat gesagt, es wirkt so, als sei das ganze Leben Unrecht gewesen. Wir brauchen mehr Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen. Ja. Das ist wichtig für das Zusammenwachsen von Ost und West. Das müsste Ihnen demnach alles bekannt vorkommen. Ist das sowas wie das Pfeifen im Keller?
Das ist fast im O-Ton dasselbe, was damals diskutiert wurde. Ich meine, gut, dass eine Debatte wiederholt wird, sagt jetzt nichts über die Qualität von Argumenten. Aber wenn ich Frau Schwesig beim Wort nehme, dann müsste sozusagen das Lob der Demokratie ja auch ein Lob aller Individuen sein, die in dem Staat leben. Davon kann aber auch keine Rede sein. Also ich lege großen Wert darauf, dass man ein politisches System beurteilt, unabhängig davon, wie ich das Leben einzelner Individuen beurteile.
Gibt ja
und dann gibt es ja noch ein zweites Argument in der Debatte, das finde ich eigentlich noch bizarrer, wo gesagt wird, also Unrechtsstaat gilt für den Nationalsozialismus und nicht für die DDR. Und das stimmt hinten und vorne nicht, weil es in jeder Diktatur, sogar im Nationalsozialismus, natürlich auch Lebensbereiche gab, die vergleichsweise intakt wurden und funktionierten. Also beispielsweise das Verkehrsrecht oder andere Dinge oder dass Diebe bestraft wurden. Also dass in einem Unrechtsstaat zugleich auch Dinge geschehen, die ganz in Ordnung sind. Das widerspricht nicht der Tatsache, dass ein politisches System der Struktur nach und dem Grunde nach Unrecht ist. Und das ist auch gemeint und nicht das tägliche Leben. Also politische Macht ist nicht legitimiert in einem Unrechtsstaat. Der Einzelne hat nicht die Möglichkeit, sich gegen staatliche Willkür zu wehren. Es gibt keine Gedanken-, Meinungs-, Versammlungsfreiheit, also all dies ist nicht gegeben. Das heißt, der Staat ist auf Unrecht gegründet. Das ist mein Argument dafür, dass der Begriff gerechtfertigt ist.
Also würden Sie auch ganz uneingeschränkt vom Unrechtsstaat DDR sprechen?
Das tue ich, ja. Also für mich sind Diktatur und Unrechtsstaat fast Synonyme.
Wenn wir jetzt einmal gerade bei der Definition von Begriffen sind, was vor 30 Jahren passiert ist, wie würden Sie das denn nennen? Wende wahrscheinlich eher nicht.
Nee, Wende ist ein Begriff von Egon Krenz und zugleich der Versuch, nur von nötigen Kurskorrekturen zu sprechen. Es war eine Revolution, wenn Sie so wollen, eine Freiheitsrevolution.
Sagt Marianne Birtler, Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen ab 2000 zur aktuellen Debatte darüber, ob die DDR ein Unrechtsstaat war. Einer, der vom NS-Unrechtsstaat in die Schweiz floh und sich dort 1937 schließlich das Leben nahm, als seine Bilder als entartet beschlagnahmt und aus vor allem jüdischen Sammlungen gestohlen wurden, war Ernst Ludwig Kirchner. Seine Berliner Straßenszene ist eines der bekanntesten Bilder des Expressionisten, auch deshalb, weil es 2006 der Berliner Senat und das Brücke-Museum an die Erben des ursprünglichen Besitzers zurückgegeben haben. Vorausgegangen war ein erbitterter Streit. Noch im selben Jahr wurde das Meisterwerk bei Christie's für 30 Millionen Euro versteigert. Der Käufer war Ronald S. Lauder, Gründer, Besitzer und Direktor der Neuen Galerie in New York. Zur Überraschung vieler, in den USA hat der deutsche Expressionismus nämlich bei weitem nicht den Stellenwert wie hier. Das soll sich nun ändern mit einer großen Retrospektive in Lauders Privatmuseum an der Fifth Avenue. Ein Beitrag von Sascha Werner.
Ja, auch die Berliner Straßenszene ist zu sehen. Das Bild, das Ernst Ludwig Kirchner in die Schlagzeilen und einem breiteren Kunstpublikum in den Vereinigten Staaten überhaupt erst ins Bewusstsein gebracht hat, hängt zwischen einer weiteren Berliner Szene und einer großformatigen Pastellzeichnung von Kokotten auf der Straße in dem Raum, der das Herzstück der Ausstellung in der New Yorker Neuen Galerie bildet. Die Werke darin stammen aus der Zeit, die der Künstler zwischen 1911 und 1914 in der deutschen Hauptstadt verbrachte. Kirchners Jahren in Dresden davor und jenen nach dem Ersten Weltkrieg in Davos bis zu seinem Tod 1938 sind die beiden angrenzenden Räume gewidmet, während in einem verschlagähnlichen Kabinett Arbeiten aus den Kriegsjahren gezeigt werden. Ein separater Raum im unteren Stockwerk ist Kirchners Druckgrafik vorbehalten.
It's stylistically and thematically there are quite distinct phases.
Stilistisch und thematisch seien diese Phasen sehr unterschiedlich, sagt Kuratorin Jill Lloyd, die die Ausstellung zusammen mit Janice Stacks organisiert hat.
So there's an optimistic mood in the Dresden year.
In den Dresdner Jahren herrscht eine optimistische Laune mit lebendigen Farben, die in den Berliner Jahren gedämpfteren weichen. Denn so sehr Kirchner die Dynamik der Großstadt genoss, fühlte er sich doch einsam in der Menge. Sein Stil wird schärfer, der Pinselstrich kantiger.
There's a more graphic quality to the brushwork.
Richtig düster und zugleich wild wirkt Peter Schlemihls wundersame Geschichte von 1915. Diese Serie aus Holzschnitten basiert auf dem gleichnamigen Roman von Adalbert von Chamisso, kann aber als Selbstporträt des Künstlers gelesen werden, der nach einem Nervenzusammenbruch im freiwilligen Kriegsdienst nicht nur den Verstand, sondern auch seine Identität zu verlieren fürchtet. Insgesamt hat die neue Galerie beinahe 90 Werke für diese Ausstellung versammelt. Und genau das ist das Problem. Denn obschon sich darunter bedeutende Leihgaben besonders aus amerikanischen Museen befinden, die bisher nie zusammen präsentiert wurden, droht die Kunst hier an den bunt bemalten Wänden vor lauter Werken unterzugehen. Die Bilder sind so eng gehängt, die Drucke zum Teil sogar einer über dem anderen, dass die Klasse in der Masse schwer zu erkennen ist. Wie sich zum Beispiel Kirchners grafische und malerische Arbeiten gegenseitig beeinflussten, lässt sich nur erahnen. Dabei verstand dieser Künstler es hervorragend, Eigenschaften der einen Technik in die andere zu übertragen. Er bearbeitete einen Druckstock, wie ein Maler mit dem Pinsel die Leinwand, und auf die Leinwand übernahm er die rohe Linienführung der Drucke.
He didn't recognize a hierarchy between art forms.
Für Kirchner habe keine Hierarchie zwischen verschiedenen Kunstformen existiert, so Kuratorin Janice Stacks, und ebenso wenig zwischen künstlerischen Techniken. Derlei Erkenntnisse sind im schieren Wust der New Yorker Ausstellung freilich nicht möglich. Es ist eine chronologische Anhäufung von Werken mit dem Anspruch einer definitiven Werkschau und damit eine verpasste Chance.
Ein Beitrag von Sascha Werner über die Kirchner Retrospektive in New York, gesprochen hat Sarah Malberg. In New York ist die Sache einfach. Zu sehen sind natürlich Originale, denn dafür steht ein Museum ja in der Regel, für die Begegnung mit dem Original und seiner Aura, wie sie Walter Benjamin so schön beschrieben hat. Wie sieht die Sache aber zum Beispiel in einem historischen Museum aus, in dem eine ganze Zeit dokumentiert werden soll, die es einfach nicht mehr gibt? Im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven zum Beispiel, das sich seit 2005 dem Thema Migration widmet, der europäischen Auswanderung nach Übersee wie der jahrhundertealten Geschichte der Einwanderung nach Deutschland. Ein paar Möbel, Tickets, Fotos, Kleidungsstücke lassen ja nichts wirklich lebendig werden. Virtual Reality, virtuelle Darstellungen von Wirklichkeit könnten helfen, hat man sich dort gedacht. Was nicht mehr ist, könnte damit wenigstens simuliert werden. Ob das tatsächlich so ist, sollte in Bremerhaven eine Studie klären, die jetzt vorliegt und die Direktorin Simone Eick vorgestellt hat. Zentrale Frage: Kann man mithilfe von Virtual Reality im Museum lernen? Und, habe ich Simone Eick gefragt, kann man?
Man kann, aber man kann es noch besser tatsächlich mit den Originalen. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis unserer Studie, was die Vermittlung von historischen Themen angeht.
Und dann kommt es jetzt wahrscheinlich darauf an, das eine mit dem anderen gut zu verbinden. Da, wo es die Originale nicht mehr gibt, das andere einzusetzen. Ist es so einfach?
Nee, so einfach ist es, ich sag mal, doch zum Glück nicht. Also Sie haben ja Walter Benjamin erwähnt und ich glaube, die Echtheit der Originale können wir nicht ersetzen durch Virtual Reality. Also sozusagen dieses, was das Wort verspricht, dass eine Realität virtuell nachgebaut wird, das funktioniert nicht. Das, was funktioniert, ist, dass die Besucher durch die Virtual Reality Anwendung wirklich sehr, sehr gut unterhalten waren. Die fanden das spannend, die fanden das interessant. Wir haben das als sozusagen Äußerungen identifiziert, die ganz, ganz viel mit den Besuchern selber zu tun haben und weniger mit den historischen Objekten oder mit der Geschichte, die hinter diesem Objekt steckt. Das heißt, das ist ein Zugang zur Geschichte, der unterhaltsam ist, den wir hier auch sicherlich einsetzen werden. Aber es nimmt uns nicht unser Kerngeschäft, die historischen Originale, die Geschichte doch eben authentisch erzählen können. Und das kommt bei den Besuchern auch wirklich immer noch so rüber.
Also gibt's die Aura offensichtlich tatsächlich. Sie haben das ausprobiert am Beispiel einer konkreten Ausstellung im vergangenen Jahr bei Ihnen.
Genau, 2018 war ja der Erste Weltkrieg 100 Jahre zu Ende und wir haben das Thema Kriegsgefangenschaft als eine Form der Zwangsmigration stellvertretend für viele Millionen europäische Männer, die im 20. Jahrhundert in Kriegsgefangenschaft waren, an einem Hamburger Soldaten gezeigt. Der war 6 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft zwischen 1914 und 1921 und hat ein sehr umfangreiches Briefkonvolut hinterlassen, aus dem wir herauslesen konnten, dass es 2 Gefühle gab, die ihn besonders beschäftigt haben. Die Sehnsucht nach seiner Familie, nach seinem alten Leben und die Ohnmacht, dass man dort in diesem Lager ist und nichts tun kann, also dem wirklich ausgeliefert ist. Und diese beiden Gefühle, also wirklich was sehr Immaterielles, haben wir einmal gezeigt durch eine Virtual Reality Anwendung. Wir sind sozusagen auch in die Gedanken eingestiegen von August Schlicht und haben Fotos gezeigt von seiner Familie, die dann immer in der Virtual Reality Anwendung sozusagen heranzoomt. Man konnte da reingehen. Mhm. Und die andere Sache war, dass wir die Briefe gezeigt haben und durch Schauspieler haben vorlesen lassen. Und das Ergebnis ist dann doch, dass die gelesenen Originalbriefe, die ja die Besucher auch vor sich sahen, während sie ihnen vorgelesen waren, dieses Kopfkino, das da abgelaufen ist beim Lesen dieser Briefe, das hat bei den Besuchern mehr Empathie für August Schlicht und seine Situation und diese Gefühle, die er äußerte, hervorgerufen, als die Virtual Reality Anwendung.
Was folgern Sie denn daraus jetzt konkret oder anders gefragt, was wird sich denn jetzt in Bremerhaven ändern?
Wir folgern daraus, dass wir ja wissen, dass wir sehr unterschiedliche Besucher haben. Wir haben die, die gerne lesen, wir haben die, die gerne schauen, wir haben die, die gerne die durch unsere inszenierten Räume wandeln. Aber wir haben eben auch die, die unterhalten werden wollen. Und diese Gruppe von Besuchern, die können wir tatsächlich durch die Virtual Reality Brillen und die Anwendung ansprechen. Und es ist ein sehr, sehr niedrigschwelliges Angebot. Und was wir auch herausgefunden haben, ist egal, ob jung oder alt, das hat bei allen die gleichen Reaktionen hervorgerufen. Also das ist schon mal etwas, was wir sehr, sehr wichtig fanden jetzt als Ergebnis von dieser Studie. Und es zeigt uns aber trotzdem, dass die Vermittlungsinstrumente sozusagen, also ob jetzt Virtual Reality oder eben die Originale, dass wir sehr, sehr genau schauen müssen, welches Thema erfordert welche Art der Darstellung. Und das macht wirklich viel Freude, weil man da sich nochmal viel, viel mehr mit den Objekten beschäftigt. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, mit den Besuchern.
Ja, die gibt's ja auch noch. Simone Eick war das, die Direktorin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Nächste Woche beginnt die Frankfurter Buchmesse und aus diesem Anlass verleiht traditionell der Branchenverband Börsenverein des Deutschen Buchhandels seinen Friedenspreis. Lange Jahre an Autorinnen und Autoren, die zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Tatsächlich lässt die Satzung neben der Literatur aber auch Wissenschaft und Kunst als Betätigungsfelder zu. Und so ist es in diesem Jahr ein Fotograf, der Brasilianer Sebastião Salgado, der die angesehene Auszeichnung erhält. Schon als der Name bekannt wurde, gab es Kritik an der Entscheidung. Sie hat sich fortgesetzt, in Fachmedien zum Beispiel, und am kommenden Montag veranstaltet das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen sogar eine eigene Tagung dazu. Alles andere als unproblematisch sei die Verleihung, so heißt es in der Einladung. Teilnehmen wird dann unter anderem Elisabeth Neudörfel, Professorin für Dokumentarfotografie an der Folkwang-Universität der Künste. Ob sie die Preisträgerwahl auch problematisch findet, habe ich sie gefragt.
Ja, ich finde die Entscheidung problematisch, weil ich die Position von Salgado eigentlich für eine rückwärtsgewandte Position halte. Ich habe den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels immer so wahrgenommen, dass es um aktuelle Positionen geht. Und ich finde, in der Fotografie gibt es viel aktuellere Positionen zu ähnlichen Themen.
Nun hat er große Themen der Menschheit angesprochen in seinen Bildbänden. Das Thema Migration im Bildband Exodus zum Beispiel. Bei Workers geht es ums Industriezeitalter. Er hat sich mit dem Thema Hunger auseinandergesetzt, mit dem Krieg in Ruanda und Kuwait zum Beispiel. Was meinen Sie mit rückwärtsgewandt?
Ja, dass es sich sehr auf eine abbildende Fotografie verlässt und wenig Kontext herstellt. Also es gibt zwar zum Teil sehr ausführliche Bildlegenden, aber letztlich gibt es keinen Unterschied zwischen einem Schlachthaus in South Dakota, einem Kohlebergwerk in Indien oder beim Bau des Eurotunnels. Und wenn man jetzt das Buch Genesis noch dazu nimmt, sind in Workers die Goldminenarbeiter letztlich genauso fotografiert wie die Pinguine in Genesis. Oder es gibt ein Bild von Geflüchteten in einem improvisierten Camp, die unter einem Baum sitzen, wo so ein Sonnenstrahleneinfall ist. Und genau dasselbe Licht und derselbe Blick wird benutzt, um Zebras in der Savanne zu fotografieren.
Das würde bedeuten, es ginge ihm nicht darum, strukturell was klarzumachen, sondern es ginge ihm nur in Anführungsstrichen jeweils ums schöne, gute, ästhetische Einzelbild?
Ja, um eine Attraktivität im Bild, und die will ich dem auch gar nicht absprechen, aber um das vielleicht mal deutlich zu machen, was ich damit meine, dass ich finde, dass es aktuellere Positionen gibt. Es gibt in dem Band Afrika ein Bild, wo ein Mann auf dem Boden liegt und laut Bildunterschrift gerade an Cholera stirbt. Und man sieht eine Menge von Menschen, die drumherum stehen, mit einem gewissen Abstand und sich das angucken. Wobei man die Köpfe der Personen nicht sieht, die sind abgeschnitten. Man sieht nur rechts am Rand die Gesichter von drei Kindern. Und es gibt eine Arbeit von Alfredo Jarre, der auch in Ruanda fotografiert hat, zu einer ähnlichen Situation. Er hat aber nur zwei Kinder von hinten fotografiert, wo man merkt, die sehen was, was ihnen unwohl ist, und man sieht ihre Reaktion zueinander dazu. Also wo dann das Betrachten selbst und damit auch der Betrachter, die Betrachterin, ja mit eingeschlossen werden in die Konzeption der Arbeit. Und bei Salgado ist es einfach der direkte Blick darauf.
Was bedeutet aus Ihrer Sicht, aus Sicht einer Professorin für Dokumentarfotografie, so eine Preisverleihung fürs Genre Dokumentarfotografie?
Ich finde es schade, weil es meiner Meinung nach eine Position ist, die vielleicht auch unreflektiert mit dem Medium umgeht. Zum Beispiel gibt es in Exodus Fotos, wo er mit der spanischen Küstenwache im Hubschrauber mitfliegt. Und bei Fotografie ist ja ein wesentliches Element die Perspektive. Und er stellt sich zwar in seinen Worten dann immer auf die Seite der Migrantinnen und Migranten, aber letztlich nimmt er die Perspektive der Küstenwache ein. Und damit, finde ich, wird diese Position quasi bestätigt.
Nun ist ja die Entscheidung gefallen, der Preis wird verliehen. Warum findet nächste Woche im KWI ein Symposium dazu statt? Wie kann man darüber überhaupt diskutieren?
Also in meiner so öffentlichen Wahrnehmung geht die Kritik immer nur bis zu einem bestimmten Punkt oder wird dann auch sehr schnell wieder gekontert. Also wenn der Vorwurf ist, es ist hier eine Ästhetisierung von Bildern, dann ist die Reaktion, ja, soll er jetzt die armen Menschen auch noch hässlich fotografieren? Das ist natürlich überhaupt nicht der Punkt. Und ich hoffe, dass wir eben so ein bisschen weiterkommen, ein bisschen tiefer kommen. Es gibt schon sehr lange auch eine Kritik aus der Fotografie selbst an solchen Positionen. Und ich fürchte, dass die immer nicht genug wahrgenommen wird.
Die Fotowissenschaftlerin Elisabeth Neudörfel zum Friedenspreis 2019. Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau, Dora Volkert Knigge, steht in der Kritik, bekommt jetzt aber Rückendeckung vom Stiftungsrat. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Ja, der Stiftungsrat stellt sich hinter Direktor Volkert Knigge und weist den Vorwurf, in den Gedenkstätten herrsche ein Klima der Angst und Unfreiheit, zurück. Die Vorwürfe gegen Knigges Führungsstil basieren auf einem Artikel des Magazins Der Spiegel. Auch wir hatten darüber berichtet. Gedenkstättendirektor Volkert Knigge hatte bereits gestern reagiert und die Vorwürfe zurückgewiesen. Heute teilte nun auch der Stiftungsrat mit, es gebe keine Hinweise auf einen problematischen Führungsstil oder Mobbing in den Gedenkstätten. Allerdings räumte der Stiftungsrat ein, dass Arbeitsüberlastung ein Problem sei. Über Vorschläge, was dagegen zu tun sei, werde bereits gesprochen. Der Stiftungsrat möchte jedenfalls an Volkert Knigge als Direktor festhalten, und zwar auch über seine Pensionierung hinaus, die für das kommende Frühjahr geplant war. Knigge soll sich nach Willen des Stiftungsrates noch um die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora kümmern und dafür einen Monat länger im Amt bleiben. Für viele Kunstwerke im Pariser Louvre heißt es in diesen Tagen umziehen. Gerade erst ist das wohl berühmteste Bild des Museums, die Mona Lisa, in ihren angestammten Saal im ersten Stock des Museums zurückgekehrt. Ihr Wohnzimmer wurde in den vergangenen 3 Monaten renoviert. So lange musste das Gemälde von Leonardo da Vinci in einen anderen Saal ausweichen. Und Ende des Monats beginnt gleich der nächste Umzug. Werke aus dem Louvre sollen dann nach Liévin in Nordfrankreich transportiert werden oder besser dort in Sicherheit gebracht werden, vor dem Wasser der Pariser Seine, die immer wieder über die Ufer tritt und in der Vergangenheit auch schon die Kunst im Louvre bedroht hatte. In Liévin wurde heute ein riesiger Bunker eingeweiht, der in Zukunft rund 250.000 Werke beherbergen soll. Darunter Kunst aus dem Louvre, aber auch Kulturgüter aus Syrien und Irak, die vor den Terroristen des IS gerettet wurden. 18.500 Quadratmeter misst das neue Kunstlager, 60 Millionen Euro hat es gekostet und auch der Umzug ist ein kostspieliges und aufwendiges Unterfangen. Bis alle Kunstwerke in ihrer neuen Unterkunft angekommen sind, werden mehrere Jahre vergehen. Einem anderen Kunstwerk wurde ein geplanter Umzug in den Louvre untersagt, und zwar per Gerichtsentscheid. Die Zeichnung Der vitruvianische Mensch, ebenfalls von Leonardo da Vinci, ist eigentlich in Venedig zu Hause, sollte aber ab Ende Oktober im Rahmen einer Ausstellung zum 500. Todestag des Künstlers in Paris gezeigt werden. Ein italienisches Gericht hat die Ausleihe jetzt allerdings überraschend gestoppt. Ein Verein namens Italia Nostra, also unser Italien, hatte geklagt und argumentiert, dass so wichtige Kulturgüter nicht außer Landes gebracht werden dürften. Italien und Frankreich hatten länger über die Ausleihe wichtiger Leonardo-Werke gestritten. Eigentlich hatten sich die Kulturminister beider Länder aber auf einen Deal geeinigt. Der vitruvianische Mensch von Leonardo sollte aus Italien nach Frankreich reisen. Im Gegenzug sollte Frankreich Werke des Renaissance-Künstlers Raphael im kommenden Jahr nach Rom ausleihen. Die Akademie der Künste in Berlin übernimmt das Archiv des ungarischen Schriftstellers György Konrad. Es umfasse unter anderem Manuskripte, Fotografien, Tage- und Notizbücher in ungarischer, englischer, französischer und deutscher Sprache und dokumentiere das schriftstellerische und politische Engagement Konrads, wie die Akademie heute mitteilte. György Konrad war von 1997 bis 2003 Präsident der Berliner Akademie der Künste. Im September war er im Alter von 86 Jahren in Budapest gestorben.
Enne Seidel, vielen Dank. Auch das war Kultur heute. Hier kommen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema, auch die britische Regierung hält jetzt die Brexit-Verhandlungen für gescheitert. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zu- und Weiterhören.